Liebe Zuschauer, liebe Gemeinde, sind Ihnen in der Corona-Zeit auch gelegentlich Fragen gekommen, die Sie in normalen Zeiten sich eigentlich lieber nicht stellen würden? So eigenartige Fragen, die das Zeug haben, an die Substanz zu gehen. Fragen, die sich meist dann an die Oberfläche drängen, wenn gewohnte Strukturen zusammenbrechen. Man vielleicht seine Arbeit verliert, sich massiven gesellschaftlichen Veränderungen nicht entziehen kann oder eine Krankheit das Leben, das eigene Leben bedroht. Wenn wir also von Krise sprechen müssen. Es sind Fragen, die wir in guten und sorglosen Zeiten lieber nicht an uns ranlassen. Solange der bedrohliche Eisberg, an dem die Titanic zerschellen könnte, nicht in Sicht ist, braucht man sich ja auch keine Sorgen zu machen. Aber dabei berühren doch diese Fragen eigentlich die wichtigen Themen, denen wir irgendwann sowieso nicht mehr ausweichen können. Fragen wie: Was nährt meine Hoffnung, wenn ich hoffnungslos bin? Was kann mich auffangen, wenn ich ins Bodenlose falle? Wo gehe ich hin, wenn mich existenzielle Ängste treffen? Solange wir ein gutes Standing im Leben haben, stehen wir auch souverän über solchen Fragen. Da können die uns nichts anhaben. Ja, manchmal meinen wir sogar, unsere Stabilität, die wir in uns selbst zu haben meinen, würde ausreichen, um den Stürmen des Lebens zu trotzen. Doch die Natur lehrt uns etwas anderes. Jeder Baum zum Beispiel muss gut eingewurzelt sein, damit er Wetterstürmen standhalten kann. Dass die Baumwurzeln umschließende Erdreich gibt den Baum den nötigen Halt. Manchmal, wenn man im Wald spazieren geht, findet man gelegentlich umgestürzte Bäume. Solche Bäume konnten oft eben den Stürmen nicht mehr standhalten. Auch wir Menschen spüren zumeist erst dann, wie gut wir gegründet sind, wenn wir Stürmen des Lebens standhalten müssen. Und es ist ein Trugschluss zu meinen, wir fänden genug Halt in uns selbst, um gut gerade in solchen Stürmen durch das Leben zu kommen. Nein, auch wir sind angewiesen auf etwas Stabiles, so wie die Bäume auch angewiesen sind auf das Erdreich, etwas, das außerhalb unseres Selbst liegt. Wir ahnen schon. Dieser feste Halt lässt sich zum Beispiel nicht in materiellen Dingen finden, auch letztlich nicht in Status und Ansehen. Das liegt daran, ganz einfach, wir Menschen sind Wesen, die in erster Linie auf ein Gegenüber bezogen sind. Das haben wir in der Corona-Krise gemerkt. Viele von uns haben sich an diese Wahrheit da erinnern müssen, manchmal vielleicht sogar schmerzlich. Isolation halten wir nicht gut aus. Doch können uns Menschen in Stürmen des Lebens wirklich verlässlichen Halt geben? In einem gewissen Rahmen schon. Ich unterstütze also nicht den Spruch, den man manchmal in diesem Zusammenhang hört: Wer sich auf Menschen verlässt, der ist verlassen. Ja, Menschen haben tatsächlich die Fähigkeit erhalten, uns gegenseitig Halt geben zu können. Allerdings erleben viele Ehen und Partnerschaften gerade auch darin ihre Grenzen. Nämlich dann, wenn immer nur einer der Partner emotional gehalten werden will. Auf Dauer kann das kein Mensch aushalten. Nein, auch da sind wir auf einen gewissen Ausgleich angewiesen. Es ist also wichtig und liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Menschen und gehört auch zum Erwachsensein dazu, darüber hinaus etwas zu haben, in dem ich auch unabhängig von Menschen wurzeln kann. Da wir Menschen zudem spirituell geistige Wesen sind, liegt die Lösung genau darin. Unser Geist, nämlich unser Innerstes, muss in etwas Halt finden können, das größer ist als wir und größer als andere Menschen. Vielen Menschen fällt dieser Gedanke schwer, weil wir aus einer zuletzt sehr materiell atheistisch geprägten Lebensweise kamen, in dem immer mehr, immer größer, immer besser haben wir unseren Halt gesucht. Aber wir verbrauchen für dieses gnadenlos auf Wachstum getrimmte Leben so viel Ressourcen, bekanntlicherweise, dass wir massiv über die Verhältnisse leben und damit die Umwelt erbarmungslos knechten und ausbeuten. Wir merken sehr massiv, wie auch das uns an Grenzen gebracht hat. Der Corona-Shutdown hat uns nun plötzlich eine Zwangspause, eine Art Wüstenzeit verordnet, eine Zeit zum Nachdenken. Ich finde interessant, wie die Bibel uns berichtet, auch das Volk Israel führte Gott in eine Art Shutdown. Nach der Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten verordnete Gott dem Volk eine Wüstenzeit, nicht 10 Wochen lang, sondern ganze 40 Jahre. Das brachte mich auf den Gedanken, werden notwendige Befreiungsschritte in unserem Leben manchmal mit der Erfahrung von Wüstenzeiten begleitet? Wenn das so sein sollte, müssen wir schauen, was denn mit dem Volk Israel in der Wüste geschah. Und da zeichnet uns die Bibel tatsächlich ein klares Bild. Zuerst einmal empfanden die Israeliten diese Zeit als eine klare Zumutung. Oft lehnten sie sich gegen diese Wüstenzeit auf. Sie dachten wehmütig an Ägypten zurück, sehnten sich zurück an die sprichwörtlich gewordenen Fleischtöpfe Ägyptens. Wehmut überkam sie, eigentlich paradox. Waren sie doch dort ein Sklavenvolk gewesen? Auf der anderen Seite aber lernten sie nach und nach in der Wüste ihre Existenz auf eine ganz neue Grundlage zu stellen. Sie erlebten, wie Gott sie mitten in der lebensfeindlichen Wüste mit einer Wüstenspeise versorgte, die sie schließlich Manna, Himmelsbrot, nannten. Sie erhielten Regeln des Zusammenlebens mit Gott und den Menschen, die 10 Gebote. Sie empfingen die Stiftshütte als ein zentrales Heiligtum, in dem Gott gegenwärtig war. Sie lernten das Danken, die Fürbitte und den konstruktiven und befreienden Umgang mit ihrer eigenen Schuld. Sie lernten zunehmend, in Gott zu wurzeln. Befreiungsschritte in unserem Leben und Wüstenzeiten können tatsächlich zu einer sich gegenseitig befruchtenden Erfahrung in Abschnitten unseres Lebens werden. Um grundlegend Neues und Heilsames empfangen zu können, muss man sich zuvor von Altem entledigt haben. Das ist ein schmerzlicher Prozess. Und diesen Prozess erleben Menschen auch heute, egal ob sie gläubig sind oder nicht gläubig sind. Wenn etwas zu Ende geht und sie zu neuem Land aufbrechen müssen oder aufbrechen wollen, dann gilt es, Abschied zu nehmen von Altem. Vierzig Jahre war das Volk in der Wüste. Und mitten in der Wüste erhielt das Volk besondere Worte von Gott, Segensworte, persönlich von Gott. Gott sagte zu Mose: Mose, sage Aaron. Das hören wir gleich. Wir kennen diese Worte, weil sie oft als Segen auch am Ende unseres Gottesdienstes gesprochen werden. Es sind Worte, die in die Weite eines Lebensraums stellen wollen, den Gott schenken möchte und den er uns zugedacht hat. Wir hören den sogenannten aaronitischen Segen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Auch wenn diese Segensworte zuerst Israel galten, hat Gott sie auch für uns Christen gültig gemacht. Deshalb ehrt es Gott, wenn wir diesen alten Segen auch in unseren Gottesdiensten über Menschen aussprechen. Der aaronitische Segen will uns drei Fundamentpunkte geben, die uns ermöglichen, stabil unseren Alltag leben zu können. Der erste Fundamentpunkt: Der Herr segne dich und behüte dich. Im Hebräischen beginnt der aaronitische Segen mit dem Wort selbst, also mit dem Wort Segen. Leider muss in der Übersetzung der Satz entsprechend umgestellt werden, damit er im Deutschen verständlich wird. Aber im Urtext steht Segen am Anfang. Dieses Wort Segen zeigt an, was die kommenden Worte bewirken sollen. Segen bedeutet, in die Freiheit stellen oder Freiheit ermöglichen. Wenn Gott segnet, stellt er immer den zu Segnenden in die Freiheit. Weil Gottes tiefste Sehnsucht für uns Menschen die Freiheit ist. Permanent möchte er in die Freiheit führen. Gott hasst Gebundenheit. Damit wir aber freies Land einnehmen können, bedarf es dieser drei Fundamentpunkte. Der erste Fundamentpunkt des Segens Gottes ist: Der Herr behüte oder er bewahre dich. Hier geht es um die Frage unserer Sicherheit. Meist merken wir gar nicht, wie uns unser Bedürfnis nach Sicherheit versklaven kann. Ein banales Beispiel dafür: Wir zahlen oft hohe Summen an Versicherungen. Wie viel Geld könnten wir anderweitig einsetzen, wenn es die Versicherung nicht bräuchte? Diffiziler wird es schon, wenn es um unsere Meinung geht. Viele Menschen heute wagen nicht mehr, ihre eigene Meinung zu sagen. Warum? Weil sie fürchten, den Schutz zum Beispiel ihres Vorgesetzten oder ihren Arbeitsplatz zu verlieren, wenn ihre Meinung eine andere Meinung ist. Sie spüren die Angst bei Menschen bis in die eigene Familie hinein, missverstanden und stigmatisiert zu werden. Wer aber aus Angst seine Meinung nicht sagt, der ist unfrei. Nun sagt Gott im Segen: Ich gebe dir meine Sicherheit, meinen Schutz. Der Psalm 121 aus dem Buch der Psalmen beschreibt Gott als fürsorglichen Menschenhüter. Lesen Sie doch einmal nach dieser Predigt den Psalm 121 durch. Tun Sie es einmal eine Woche lang, denn in diesem Psalm wird so richtig entfaltet, was es heißt, dass Gott unser Schutz sein möchte. Gott möchte dir und mir Schutz geben, so wie ein liebender Vater seine Kinder beschützen möchte. Dieser Schutz Gottes will uns unabhängig und frei machen von zweifelhaften Schutzangeboten dieser Welt und ist einer der wichtigen Fundamentpunkte. Zweitens, oder der zweite Fundamentpunkt: Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Permanent haben wir Menschen das Bedürfnis, angeschaut zu werden, beachtet zu werden, wahrgenommen zu werden. Schon der Säugling sucht das Angesicht der Mutter. Letztlich begleitet uns dieses Bedürfnis, angeschaut zu werden, ein Leben lang. Aber auch das kann uns in die Sklaverei hineinführen. Wir wissen, wie zum Beispiel vor allem junge Mädchen in der Gefahr stehen, aggressiv gegen ihren eigenen Körper vorzugehen, wenn sie sich als nicht begehrenswert empfinden. Doch auch erwachsene Menschen versklaven sich häufig, wagen nicht, sich selbst zu sein, um angesehen zu werden. Im Neuen Testament lesen wir oft, wie Jesus Menschen liebevoll anschaut. Zachäus auf dem Baum, den Blinden am Wegesrand, den Zöllner am Zoll. Alle diese Menschen kommen durch das Anschauen des Sohnes Gottes in eine neue Freiheit. Zachäus kommt von seiner Geldsucht los. Der Blinde wird sehend, der Zöllner wird frei von der Enge seiner Zollstation. Das leuchtende Angesicht Gottes und Gnade, diese beiden Aspekte gehören hier zusammen. Was beim jungen Mädchen der vermeintlich unzulängliche Körper ist, wird beim Erwachsenen zunehmend der unzulängliche Charakter. Je älter man wird, umso voller wird die Festplatte des Lebens. Das ist einfach so. Umso mehr ist man auf eine getünchte Fassade angewiesen, damit man seine Unzulänglichkeiten verstecken kann. Aber Gott will uns von all diesem Ballast freimachen. Er möchte uns wirklich gnädig anschauen. Die Gnade Gottes beinhaltet seine Begnadigung. Und seine Begnadigung möchte uns schenken. Denn all das, was wir gern hinter einer getünchten Fassade verstecken wollen, hat ja Jesus Christus ans Kreuz getragen. Das ist auch der Grund, warum er dort als verachteter, hässlicher Dreck hing. Es war unser Dreck, mein Dreck und dein Dreck, den er an das Kreuz weggeschafft hat. Allein auf dieser Grundlage will und kann Gott uns sein Angesicht leuchten lassen. Auch dich und mich will Jesus sein Angesicht gnädig, oder dir und mir will Gott, will Jesus sein Angesicht gnädig zuwenden. So wird es hell in unserem Leben. Und wir müssen nicht mehr um den eigenen Glanz kämpfen. Indem er uns gnädig ansieht, stellt er uns in eine ganz neue Freiheit. Der dritte Fundamentpunkt. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. In der großen Politik ist es so, ein Krieg hat den anderen Krieg zur Folge. Gerade erleben wir weltweit gesehen, so finde ich jedenfalls, wieder eine friedlose Zeit. Neben den klassischen Kriegen, gegen vielen klassischen Kriegen, gibt es zahlreiche andere Kriege. Gerade toben die Kriege in Amerika und mittlerweile auch in anderen Ländern gegen die Diskriminierung von farbigen Menschen. Oder rechts kämpft gegen links, Frauen gegen Männer und umgekehrt, Reiche gegen Arme und so weiter. Was im Großen der Fall ist, passiert auch im Kleinen. Viele Menschen befinden sich permanent im gegenseitigen Kriegszustand. Viele von uns sind ständig damit beschäftigt, sich zu verteidigen oder gegen andere auszuteilen. Wie viel Kraft und Ressourcen kosten uns Menschen diese Machtspiele? Und es ist für uns nahezu unmöglich, aus diesem Teufelskreis auszusteigen. Es sei denn, ich nutze den dritten Fundamentpunkt, den Gott mir anbietet. In Gottes Nähe können wir seinen Frieden empfangen. Als Symbol für den Frieden gilt die Taube. Pablo Picasso schuf 1961 das bekannte Motiv der Friedenstaube mit dem Olivenzweig im Schnabel. Aber eigentlich ist die Friedenstaube ja ein biblisches Bild. Noah ließ eine Taube fliegen, die mit einem Ölzweig zur Arche zurückkehrte. Als der Herr Jesus getauft wurde, fuhr der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube hernieder. Der Heilige Geist im Bild einer Taube. Die Taube ist ein Bild für Lauterkeit, Wehrlosigkeit und Reinheit. Der Heilige Geist ist sanftmütig. Wenn es im dritten Teil des Segens heißt, er hebe sein Angesicht zu dir und setze dir Frieden. Vielleicht einmal so noch näher am Urtext formuliert. So will uns der Heilige Geist umhüllen mit Frieden. Mit einem Frieden, der rein ist, sanftmütig und lauter. Wenn unser menschliches Herz mit Gottes Frieden angefüllt ist, dann kommt in unser Herz Reinheit, Sanftmütigkeit und eine lautere Klarheit hinein. Und dieser Frieden, der durchbricht oder hat die Kraft, diesen tödlichen Teufelskreis zu durchbrechen. Welche Kräfte und Ressourcen können dann in uns frei werden? Wie segensreich ist doch das, was Gott sich für uns gedacht hat. Ja, so kraftvoll ist Gottes Segen. Unter ihn dürfen wir uns stellen, auch für die kommende Woche. Später, nachher wird der Segen gesprochen und wir wollen dann auch diesen aaronitischen Segen sprechen. Und in seinem Segen können wir wirklich frei in diese kommende Woche gehen. Frei sein, um auch zum Segen für andere zu werden. Das wünsche ich uns allen. Amen. Ich möchte beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns segnen willst. Dass du uns dieses neue Fundament, auf dem wir sicher stehen können, schenken möchtest. Danke, dass du unser Hüter bist. Danke, dass du uns ansiehst in lauter Güte und Gnade. Und danke, dass du uns deinen Frieden schenken willst. So lass uns in dieser Kraft in die kommende Woche gehen. Amen.